Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und habe mir natürlich wieder einmal einen spannenden Interviewgast eingeladen. Und zwar ist mein Gast heute Steve Stertus und mit ihm werde ich mal über seine Leidenschaft für das Thema Daten, Digitalisierung und alles, was damit zu tun hat, sprechen. Doch bevor wir hier ins Gespräch gehen, erstmal ein herzliches Willkommen, lieber Steve.
Hallo Sven, vielen herzlichen Dank.
Ja, Steve, natürlich werden wir gleich über dein Thema sprechen, aber damit meine Community einen besseren Eindruck davon hat, wer bist du, was machst du, woher kommst du und vielleicht auch deine Leidenschaft für das, was du tust, gib uns doch mal ein kurzes Intro zu dir.
Ja, gerne. Ja, ich bin Steve, ich bin seit, jetzt muss ich kurz scharf denken, seit meinem 11. Lebensjahr in der Programmierung unterwegs. Früher war das so, alle meine Kumpels hatten Computer, konnten darin ihre Computerspiele spielen. Das war bei uns zu Hause nicht möglich, also habe ich das Programmieren gelernt und bin seitdem da auch immer in dem Bereich unterwegs. Habe dann sehr schnell eine große Leidenschaft für die Digitalisierung, Automatisierung und das ganze Datenmanagement entwickelt. Und ja, bin dann so in mein eigenes Unternehmen eingestiegen und bin seither eigentlich im Zuge der Digitalisierung unterwegs.
Okay, das war natürlich ein super kurzer Abriss, aber wir werden jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Du hast gerade gesagt, mit 11 hast du angefangen, Programmieren zu lernen, während die anderen alle auf ihren Computern irgendwelche Spiele gespielt haben. Hilf mir mal ein bisschen über die Straße. Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast keinen Computer gehabt, hast Programmieren gelernt. Wie geht das?
frage ich mich bis heute, wie ich das geschafft habe. es war so, die Kumpels hatten alle eben leistungsstarke Computer, wo man dann noch gut mitspielen konnte. Und eben auch leistungsstarkes Internet. Ich habe wirklich eine sehr, sehr schlechte Internetleitung gehabt und habe an dem altem Notebook von meinem Vater quasi gearbeitet und bin dann angefangen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin und habe meine erste eigene Internetseite einfach mit HTML ein bisschen aufgebaut. Und da kam dann irgendwann ein bisschen Logik dazu, eine Datenbankanbindung und dann eben der Umgang mit Daten. Und da habe ich mich dann immer weiter rein vertieft, habe mich da ein bisschen dann auch über Foren ausgetauscht, habe da ein paar Leute aus der Szene kennengelernt und habe mich so immer weiter an den Aufgaben gesteigert, wollte immer mehr umsetzen, wollte immer mehr mich mit diesen Themen beschäftigen und habe mich dann da mittlerweile sehr gut, sehr tief reingearbeitet.
Okay, das klingt für mich jetzt ein bisschen wie das Intro zu einem Kinofilm, wenn es um eine Hacker-Karriere geht. Ja. Ich muss trotzdem nochmal fragen, also so mit 11, ja, jetzt mal unabhängig davon, dass andere Kids mit dem Computer spielen, dann hast du dich irgendwie an den Laptop von deinem Papa gesetzt und hast gedacht, ich baue jetzt mal eine Website. Kannst du dich noch irgendwie dran erinnern, was so der Auslöser für so eine Website war? War das irgendwie so, ich probiere einfach mal was zu bauen oder war das mehr so, du hast schon eine Idee im Kopf, wie das Ding aussehen soll, was es können soll? Mir fehlt da gerade so ein bisschen der Film, weil ich überlege, so als ich 11 Jahre alt war, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen. Gut, damals gab es noch kein Internet, aber wie kommt man mit 11 auf die Idee?
Ich habe jetzt nicht stundenlang vorm Computer gesessen. Ich habe glücklicherweise sehr viel draußen an der Natur verbracht. Aber eben, wenn meine Kumpels sich dann getroffen haben, sich am PC zu setzen, dann haben wir uns meistens irgendwo online getroffen. ICQ war ja damals in Teamspeak oder Skype. Also unterschiedliche Kommunikationsplattformen. Und während die dann halt ihre Spiele gespielt haben, habe ich mich halt ein bisschen mit dem Internet allgemein auseinandergesetzt. Und zu meiner Zeit war MySpace, StudiVZ, SchülerVZ war ja auch eine Version davon. So Homepage-Baukasten, das fing dann alles so an, dass es cool war bei uns in dem Bereich, wenn man so eine eigene Seite über sich hatte, ne? Also so MySpace, welche Hobbys habe ich und so weiter.
Okay.
Und ich war irgendwann mit den Gestaltungsmöglichkeiten dieser fertigen Baukästen einfach nicht mehr zufrieden und habe mir gesagt, ach, das geht doch bestimmt auch anders. Ich möchte da jetzt was Eigenes haben und nicht das, was alle haben. Und habe mich dann halt da wirklich mit auseinandergesetzt. Wie baut man so eine Seite auf? Welche Bestandteile brauche ich dafür? Und so bin ich dann da eben da reingekommen.
Okay, also jetzt haben wir die Wurzel gefunden. Denn so wie das für mich klingt, so ist so in dir, in deiner Persönlichkeit, so ein Thema Verbesserung von bestehenden Dingen angelegt. Also du siehst etwas, du denkst, das kann doch längst nicht alles sein, das kann mehr, du hast eine kreative Ader und du denkst, okay, wo hole ich mir jetzt im Prinzip die Ressourcen her und die Informationen her, um das besser zu machen, mit dem ich jetzt nicht so happy bin. Ja? Und ich glaube, das ist natürlich schon so auch eine Ursprungseigenschaft, die man so als künftiger Unternehmer mitbringen sollte. Ja? Nicht nur irgendwie was hinzustellen, sondern eben auch permanent daran zu arbeiten und das weiterzuentwickeln und sich natürlich auch darüber zu freuen, wenn dieses Kind dann irgendwie in den Teenageralter kommt und ja, dann irgendwann sicherlich auch erwachsen wird und man es dann wirklich, ich sag mal, als fertiges oder tolles Produkt in den Markt stellen kann. Ja. Habe ich das so ungefähr richtig getroffen?
Ja, und das passt ziemlich gut.
Ich hätte Psychologe werden sollen, verdammt.
Ja. Okay. Ich glaube, du bist auch ganz gut aufgehoben.
Ja, glaube ich auch. Okay. Ja, aber wie ging es dann weiter? Also du sagst ja, du hast ja dann irgendwann gesagt, Mensch, jetzt mache ich hier was Eigenes draus. Was ist denn das Eigene? Ne? Was hast du draus gemacht aus dieser ersten Erfahrung von Webseiten bauen und weiterentwickeln? Was ist das, was heute dasteht?
Ja, mich haben natürlich auf meinem Weg auch viele, viele Bekanntschaften geprägt, die man da dann im Laufe der Zeit auch erwirbt. Ich bin im Alter von 15 an einen jetzt immer noch sehr guten Freund geraten. Wir haben uns nur über das Internet kennengelernt, lief damals, glaube ich, über eine Plattform für Online-Spiele. Und ja, der hatte ein Online-Spiel, ich habe dann da mitprogrammiert. Wir haben das hinterher für gut Geld verkauft. Er war so nett und hat den Erlös mit mir geteilt. Ich habe mir da einen besseren Computer von geholt. Und
super Investment.
Super, absolut. Also das war mit einer meiner besten Entscheidungen, das jetzt nicht irgendwo auf irgendeiner Party auszugeben oder mir ein neues Auto oder sowas zu kaufen, sondern dann wirklich zu sagen, okay, ich investiere es in meine Zukunft. Damals habe ich noch nicht so weit gedacht, muss ich auch fair sagen. Wo wir das Spiel dann hatten, kam natürlich irgendwann die Frage auf welchen Servern betreiben wir das Spiel? Weil wir müssen es ja irgendwo, wir brauchen ja irgendwo ein Rechenzentrum, ein Hosting-Anbieter, wo wir das entsprechend speichern und betreiben können, wo die Server 24/7 laufen. Weil zu Hause, die Internetleitung ist nicht gut, 24/7 irgendwas laufen lassen, dann gibt es auch eine sehr hohe Stromkostenrechnung, es ist laut, Ausfallsicherheit, Security sind ja alles Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Und dann sagte er zu mir, du, lass uns da einfach große Server mieten, in mehrere kleine unterteilen und die Ressourcen, die wir nicht brauchen, weiter vermieten.
Und okay, lass mich mal ganz kurz direkt hier einsteigen, ja, damit auch alle dabei bleiben. Wie muss man sich das vorstellen? Ne? Du hast ein Online-Spiel.
Ja.
Ja. Und jetzt kann ich mir sozusagen an meinem Laptop, kann ich mir einen Zugang zu diesem Online-Spiel einrichten.
Ja.
Ich gebe mir dann irgendeinen Nickname oder was auch immer und dann bin ich Mitspieler. Und das Spiel selbst läuft zwar auf meiner Benutzeroberfläche, aber die Daten, die mit meinem Spiel verbunden sind, die werden ja, sagen wir mal, wie sagt man, zeitnah, beziehungsweise in Realtime, werden die ja praktisch auf dem Server, den man dafür braucht, damit das Spiel auch laufen kann, gespeichert. Und immer wenn ich mich dann auslogge, dann bleiben meine Datensätze mit meinem Namen dort auf diesem Server gespeichert. Und wenn ich mich dann mit meiner Benutzeroberfläche an meinem Laptop wieder einwähle, kann ich praktisch da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Aber ich habe keine Rechenkapazität oder keine Speicherkapazität, die auf meinem Rechner gebunden wird. Ist das so richtig?
Das ist richtig so, ja. Man spricht ja von klassischen Web-Apps, also anders, du kannst ja auch Computerspiele kaufen, die bezahlst du dann einmalig oder monatlich und lädst dir irgendein Programm herunter, was du dann auf deinem Computer installierst. Der heutige Standard nennt sich Web App. Das heißt, die Anwendung läuft im Browser. Du öffnest einfach Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, je nachdem, was da deine Vorliebe ist. Gibst eine bestimmte Internetadresse ein und dann kriegst du ein bestimmtes Resultat. Und alles, was du dort siehst, alle Daten, die du dort eingibst, alle Aktionen, die du dort ausführst, werden auf den Server in einem Rechenzentrum ausgeführt oder auf eine Serverfarm.
Okay. Also das heißt, es bleibt bei mir die Benutzeroberfläche und praktisch Millionen Kilometer weit, oder nicht, also 1000 Kilometer weit, steht irgendein Rechenzentrum und dort werden die Daten verarbeitet, die ich da an meiner Tastatur da eintippe.
Richtig. Genau so läuft das. Also es geht auch immer mehr dahin, dass man Richtung Web-Apps geht, weil du hast natürlich den charmanten Vorteil, es ist völlig egal, ob du jetzt an deinem Tablet sitzt, ob du an deinem Handy sitzt oder ob du an deinem Laptop sitzt oder jetzt an deinem festen Computer. Du gibst einfach die Adresse ein, die Domain und meldest dich mit deinen Zugangsdaten ein und du hast immer überall den gleichen Stand. Das ist natürlich sehr vorteilhaft und dafür brauchst du aber halt eben eine entsprechende Kapazität von Serversystemen im Hintergrund.
Okay, und ein Server ist ja nichts anderes als, wenn du so willst, ein Betreiber- und Speichermedium.
Richtig. Ein Computer, klassisch gesagt, der halt eher für einen 24-7-Betrieb ausgelegt ist. Dein Computer zu Hause oder dein Laptop machst du ja auch mal aus, klappst ihn zu, legst ihn zur Seite. Und die Komponenten in so einem Server, die sind natürlich A, leistungsstärker, haben dafür weniger Grafikleistung. Sind aber halt wirklich dann auch von den Komponenten her ausgelegt, die ganze Zeit zu laufen. Also wirklich im 24-7-Betrieb. Also sind quasi einfach leistungsoptimierte Computer.
Okay. Jetzt habt ihr euch Server angemietet, ja, große, und habt die sozusagen in verschiedene kleine Teile zerlegt. Also jetzt nicht physisch, aber von den Speicherkapazitäten
virtuell,
her.
Ja.
Und jetzt seid ihr auf die Idee gekommen, die nicht genutzten Ressourcen zu vermieten. An wen habt ihr die denn vermietet?
Ja, das war ein bisschen schwierig zu Anfang, weil wir relativ neu in dem Bereich waren. Ich habe dann gemeinsam mit einem Kollegen eine Software entwickelt, die ganze Virtualisierung und diesen ganzen Prozess drumherum automatisiert. Das heißt, wir hatten eine Website, da konnte man als Anwender draufgehen, hat seine Daten eingegeben und man hat den Zugang zu diesem virtuellen Server erhalten. Das System hat automatisch die Rechnung geschrieben und eigentlich alles im Hintergrund für uns erledigt, sodass wir da relativ wenig Aufwand mit hatten.
Ja. Okay. Das klingt so ein bisschen wie eine Cloud-Lösung.
Ja, das ist ein paar Jahre her, aber es ist vom Prinzip genauso wie eine Cloud-Lösung. Du registrierst dich quasi irgendwo, bezahlst Geld dafür und dann kriegst du halt virtuellen Speicherplatz, Cloud-Speicherplatz, ja.
Ja, oder so ein bisschen wie Dropbox oder so ähnlich, ne?
Richtig,
das sind,
richtig.
Das sind ja alles so eine Anbieter, ja, von solchen externen Serverlösungen.
Richtig.
Okay. Ich vermute mal, damit verdient man jetzt aber nicht unbedingt viel Geld, oder?
Ja, also zu Anfang war das wirklich ein bisschen schwierig, weil wir mussten den Markt erstmal gucken und verstehen. Wie sind die Preise, was sind unsere eigenen Preise? Ich meine, ich war zum Zeitpunkt 16 Jahre. Ich habe da natürlich auch relativ wenig wirtschaftliche Erfahrungen sammeln können und da steht man dann natürlich auch davor, ja, wie geht man das Ganze jetzt an? Es ist relativ schwierig, damit Geld zu verdienen, weil die Margen wirklich gering sind und der Markt ist auch ziemlich umkämpft. Und gerade da war mir halt wichtig, dass wir möglichst wenig Aufwand damit haben. Also es muss für den Kunden möglichst einfach sein, aber genauso einfach für uns. Am besten Fall ein System, was wirklich komplett eigenständig läuft, wo wir eigentlich nur noch neue Server-Power nachschieben müssen, wenn die Ressourcen nicht mehr ausreichen. Und das war so damals dann schon der Grundgedanke, warum wir diese Software so aufgebaut haben.
Okay, wie ist es weitergegangen?
Ja, wir haben das Geschäft dann auch wirklich noch gut weitergeführt, sind gut gewachsen. Die Software super funktioniert, natürlich immer um neue Funktionen erweitert. Und ich habe das Ganze während meiner schulischen Ausbildung immer nur nebenbei begleitet. Und der Bekannte, der Inhaber von dem Unternehmen, hat es dann aus privaten Gründen abgegeben, hatte gesundheitliche Beschwerden und hat das Unternehmen dann abgegeben, weshalb das Unternehmen dann temporär eingestellt wurde. Und ja, nach meiner Ausbildung kam mir dann eigentlich so der Wunsch, Mensch, das hat dir super Spaß gemacht, das möchtest du eigentlich wieder machen. Und so habe ich dann 2015 ein Einzelunternehmen angemeldet und habe mich da wieder mit dem Hosting, also mit dem Anbieten von Serverleistungen selbstständig gemacht.
Okay. Aber dann gehe ich mal davon aus, zwischen 2015 und den 4 Jahren, oder sagen wir dem Zeitpunkt, wo du ausgestiegen bist oder wo du es nicht weitergeführt hast, hat sich die Welt ja weitergedreht. Es hat sich ja viel verändert. Die Digitalisierung schreitet ja immer schneller voran. Und das wahrscheinlich so vom Geschäftsmodell her, damals die Idee mit Vermieten von Serverkapazitäten, das hat sich ja sicherlich auch verändert. Was war dann sozusagen der Gang in die Selbstständigkeit mit deinem eigenen Unternehmen? Also hast du dort weitergemacht, wo du aufgehört hast, oder musstest du dann natürlich auch nochmal den Markt sondieren? Was sind jetzt die Herausforderungen, was sind die Anforderungen vor allen Dingen von Unternehmen oder von Menschen, die sowas nutzen wollen?
Ja, also der Markt, wie du schon sagtest, der hat sich in dieser Zeit, ich glaube 3 Jahre waren das, wo ich da nicht sehr aktiv in der Szene unterwegs war. In dieser Zeit hat sich der Markt wirklich weiterentwickelt. Zum einen gab es viele große Anbieter, die mit erheblicher Serverpower auf den Markt eingestiegen sind. Die haben natürlich ganz anderes Preisniveau und haben dadurch auch ganz anderen Konkurrenzdruck geschaffen. Und zum anderen hat sich natürlich auch die Technik weiterentwickelt. Also das, was damals angeboten wurde, war nicht mehr das, was die Nutzer heutzutage haben wollten. Und so musste ich mir natürlich dann auch ein paar Gedanken ums Geschäftsmodell machen und bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, nachdem ich so die ersten Gespräche geführt habe, dass eigentlich Dienstleistungen im Hinblick auf Technik, Beratung und den Rücken frei halten, da in dem Bereich eigentlich komplett fehlt. Weil ich habe beispielsweise mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen zu einem Zeitpunkt, der hat ein Handwerksunternehmen hier und er sagte, ich weiß, wie ich meinen Job mache, aber eine Homepage, eine E-Mail-Adresse oder gar, wo ich das irgendwie speichern soll, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Und so bin ich halt dann mehr in den Bereich gekommen, nicht nur einfach den Speicherplatz bereitzustellen, sondern eben auch das Ganze drumherum.
Okay, jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Was gehört denn da alles dazu?
Ja, es fängt natürlich schon an, welche Domain nehme ich. Also Domain ist quasi das, was man in dem Webbrowser eingibt. Sven Lorenz, dreamsoft.de, quasi dieser Text, der da oben eingegeben wird. Damit fängt das schon mal an. Die muss man bei einem Registrar registrieren. Das heißt, da bezahlt man ein Entgelt für. So, und dann gibt's über 900 unterschiedliche Domain-Endungen und noch viel mehr Domain-Möglichkeiten, Konstellationen mit Minus, ohne Minus. Und da muss man dann natürlich schauen, was nehme ich, was ist frei, was ist leicht zu merken, was ist möglichst kurz. Allein sich da schon mal Gedanken zu machen, damit fängt das Ganze schon mal an.
Also da muss man schauen. Entschuldige, du sprichst jetzt davon, ich will jetzt mein eigenes Unternehmen gründen oder ich habe jetzt gerade eine Company, jetzt bin ich so weit und will mir eine Website aufsetzen. Jetzt gucke ich, okay, ich habe einen bestimmten Namen, jetzt gebe ich da ein, keine Ahnung, sven.lorenz.de. Ah, ich stelle fest, dieser Name ist schon vergeben, kann ich natürlich nicht mitarbeiten, also probiere ich ein bisschen rum. Ja, wie kann ich sozusagen meine Webseite so gestalten, dass die Identität meines Unternehmens und damit natürlich auch meine Brand entsprechend trotzdem dargestellt werden kann? Und kann vielleicht noch unterscheiden, okay, es gibt dann eben halt die nach dem Punkt, wo du heute .de oder .com oder wie auch immer setzt, gibt es, wie du sagtest, 900 verschiedene Endungen, wie .net oder .eu oder alles Mögliche. Und dann kann ich mir sozusagen die Website aussuchen, die für mich am besten passt in der Konstruktion, also in der Namensgebung. Und kann die dann reservieren und bezahle für diese Reservierung praktisch oder für den Kauf, für die, dass sie meine ist, bezahle ich halt eine Gebühr, richtig?
Das ist richtig, ja.
Okay, so, und was mache ich dann?
Dann musst du schauen, du brauchst ja einen Speicherplatz. Also wo soll die Website hinterher gespeichert, gehostet werden? Das heißt, dann musst du erstmal schauen, welchen Anbieter nimmst du. Und das ist heutzutage relativ einfach, so ein Anbieter zu werden. Das ist der Grund, warum es sehr, 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 sehr viele Anbieter in diesem Bereich gibt. 1 und 1, Strato, Domain Factory, das sind viele große, die da irgendwo mit dabei sind, wo du das relativ einfach machen kannst. Aber da bist du häufig dann einfach nur, da kannst du dir das auf der Seite aussuchen, deinen Domainnamen eingeben, dann bestellst du das da, dann hast du deinen Domainnamen und dann hast du deinen Speicherplatz. So, und dann kommt die Frage, welche E-Mail-Adresse möchtest du haben? Möchtest du eine E-Mail-Adresse mit deinem Domainnamen haben? Also quasi irgendeinen bestimmten Namen, beispielsweise info@, kontakt@, steve@, dann der gewählte Domainname, also beispielsweise wie in deinem Fall, war das ja gerade sven.lorenz.de. Oder nimmt man eine andere E-Mail-Adresse, eine Google-Mail-Adresse, wie auch immer. Und wenn man sich da dann für entschieden hat, hat man schon mal den nächsten Baustein, nämlich die E-Mail-Identität. Und dann kommt natürlich noch die Frage, wie baue ich meine Website? Nehme ich ein fertiges Tool? Beauftrage ich eine Agentur? Habe ich vielleicht irgendwo im Bekanntenkreis jemanden, der das kann? Und so baut sich das dann sukzessive auf, wie ich zu der eigenen Website komme.
Okay, aber die Website am Ende ist ja nichts anderes, sagen wir mal, als eine Visitenkarte für ein Unternehmen. Ja? Du zeigst deine Leistung, du zeigst deine Corporate Identity, du hast vielleicht noch einen Kontaktbutton drauf oder ähnliches. Aber das ist ja im Prinzip noch nicht die Company. Ja? Es ist ja nur eine virtuelle Präsentation deiner Dienstleistung oder deines Produkts oder deines Contents oder wie auch immer. Ja? Wenn wir jetzt mal Landingpages außen vor lassen, dann hast du damit zwar irgendwie einen Internetauftritt, aber ja noch keinen Kunden und du hast noch keine Kundendaten und du hast noch irgendwie nichts, was, ich sag mal, dein Business tatsächlich ja in die Monetarisierung bringt, bis auf dass die Webseite erstmal bezahlt werden musste. Wie geht das dann mit dem Thema Daten und Nutzung solcher Themen weiter?
Ja, wenn du die Internetseite hast, musst du natürlich dann auch wissen, wie schaffst du es, deine Kunden zu erreichen? Jetzt ist auch die Frage, welche Art von Geschäft du bist. Bist du beispielsweise ein Handwerker, dann kannst du halt schlecht digital deine Lösung verkaufen. Also du hast ja, kannst ja nicht sagen, ich packe jetzt einen Hammer in den Karton, schicke den in den Karton und dann musst du noch irgendwie zusätzlich 3 Nägel bestellen und dann kannst du das selbst zusammenbauen. Sondern dann bist du halt einfach nur auf deine Website angewiesen. Da kannst du theoretisch dann noch hingehen, machst direkt einen Terminkalender, Kontaktformular, wo man sich direkt seinen Wunschtermin schon mal aussuchen kann. Am besten direkt so, dass der Nutzer dann auch möglichst viele Daten von sich eingibt. Und das kannst du dann beispielsweise in ein System überführen, womit du dann weiterarbeitest, wo du deine Rechnung schreibst, deine Kunden pflegst, die Kontakte pflegst. Das ist halt diese Handwerkerschiene. Wenn du jetzt aber die Möglichkeit hast, deine Produkte auch digital zu verkaufen, sei es beispielsweise durch einen Online-Shop, weil du einen Handel hast, oder durch eine Reservierungsmöglichkeit oder durch in unserem Fall eine direkte Bereitstellung eines virtuellen Produktes, dann kannst du natürlich den auch aus einem riesengroßen Portfolio an unterschiedlichen Systemen dir das System aussuchen, was für dich passt, das einrichten und dann entsprechend vermarkten.
Okay, und dadurch entstehen ja eine Menge Daten. Ja, also du hast es gerade angesprochen, ein Kunde kann im Prinzip ja, sag mal, alleine wenn der nur ein digitales Produkt bestellt, du bietest jetzt ein E-Book an, mal ganz simpel, ja?
Ja.
Irgendein Ratgeber für, wie erstelle ich einen Online-Shop. Und die Menschen können sich den downloaden. Ja? Das heißt, sie gehen auf ein Kontaktformular oder auf ein Downloadformular, tragen da ihre E-Mail-Adresse ein, bestellen vielleicht noch einen Newsletter, den ihr anbietet, etc. Und dann kriegen die praktisch über den E-Mail-Newsletter, über die E-Mail eine Information. Hier ist dein E-Book, kannst du dir direkt jetzt angucken. Jetzt sind bei dem Verkäufer in dem Moment die Kundendaten gespeichert, also sprich die E-Mail-Adresse des Kunden, vielleicht sogar noch eine Telefonnummer oder ja im E-Commerce-Bereich vielleicht noch eine Lieferadresse. Ja, so, die Daten müssen ja aber auch irgendwie sauber aufgehoben werden, richtig?
Richtig. Und okay. Genau dafür.
Ja, sprich.
Genau dafür brauchst du eben dann Systeme im Hintergrund, die das verarbeiten. Wir persönlich, also ich vor allem, begrüße es da halt, wenn man möglichst eine zentrale Stelle hat, die hoheitlich die ganzen Daten verwaltet. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel unsere Website. Wenn du da einen Termin oder eine Kontaktanfrage buchst, gehen die Daten automatisch in unser ERP-System, wo das dann auch direkt ausgewertet wird. Das heißt, wenn dann von dir beispielsweise nochmal eine Anfrage kommt, sehen wir direkt, okay, da und da hatten wir schon mal Kontakt. Und was ich halt viel sinnvoller und wichtiger finde, ist halt, sobald die Anfrage reinkommt, erinnert mich das System auch automatisch dran, dass ich da vielleicht nochmal hinterhergehen möchte zum Thema Vertrieb. Gerade wenn man ein kostenloses E-Book anbietet oder eben Kontaktformular, dann will man ja auch nach Möglichkeit noch einmal mit dem Käufer, mit dem Kunden oder dem Kontakt sprechen. Und gerade wenn eine Telefonnummer angegeben ist, ist ja super, wenn man dann noch dran erinnert wird. Hier, vor einem Tag hat Sven sich da ein E-Book gedownloadet, willst du den mal anrufen? Und da geht dann halt eben das nächste ineinander, Daten aus Schnittstellen zu sammeln und dann auch logisch zu verarbeiten und so dem Nutzer, also einem selbst, die besten Möglichkeiten, diese dann auch zu verwenden, vorzuschlagen.
Okay, also was du jetzt gerade ansprichst, das erinnert mich ja so stark an die zumindest gewünschte Funktionsweise von CRM-Systemen.
Richtig.
Ja, also der Kunde macht irgendeinen Vorgang bei euch, na, lädt sich jetzt so ein E-Book runter, jetzt ist der Kunde, jetzt ist der angelegt, jetzt hat er im Zweifel noch alle Informationen dagelassen, die für euch relevant sind, um ihn erneut anzusprechen. Das heißt also, jetzt muss ja praktisch, zumindest wenn es optimal läuft, in einer Automatisierungsschleife dafür gesorgt werden, dass jetzt ein Vertriebsmitarbeiter einen Tag, nachdem der Download passiert ist, entweder jetzt eine personalisierte E-Mail an mich schickt oder mich anruft oder versucht, mich anzurufen und mich danach zu fragen, hey, du hast das E-Mail, E-Book gedownloadet, darf ich mal fragen, was war denn eigentlich so dein primäres Interesse daran? Bist du gerade dabei, dir einen Online-Shop aufzubauen oder willst du einfach nur wissen, ob du alles richtig gemacht hast mit dem, wie du bis jetzt stehst, etc., um dann im besten Fall die Dienstleistung anzubieten und sagen, brauchst du Unterstützung in diesem Bereich? Wir haben da eine hohe Expertise, so und so viel Erfahrung, so und so viele Testimonials von zufriedenen Kunden und so weiter, um nachher dann natürlich auch eine Dienstleistung optimal verkaufen zu können. Ja, das wäre so für mich der Klassiker.
Richtig, richtig. Das ist, wie du es gerade so schön gesagt hast, so die Standardfunktion eines CRMs, beziehungsweise sollte es sein. Und gerade da bist du halt, also heutzutage ist es ja, die meisten Systeme hast du eben als Web-App. Das hatte ich ja vorhin schon erklärt, dass die halt eben einfach relativ einfach beim Browser über jedes Endgerät erreichbar sind. So, das bedeutet, dass du diese Daten irgendwo in der Cloud liegen hast. Und jetzt gibt's halt unterschiedliche Systeme, aber trotzdem müssen diese Systeme irgendwo ihre Daten ja speichern. Und gerade da kommen dann ja wieder Hoster ins Spiel, Hosting-Anbieter, die gerade diese Infrastruktur bereitstellen. Und da kommen dann jetzt auch viele Aspekte rein, wo die wenigsten sich im Vorfeld darüber Gedanken machen. Also ich kann natürlich jetzt auch hingehen, ich kann mir für meine Firma, in meinem Büro ein Serversystem reinkaufen, wo ich die ganzen Daten alle gespeichert haben möchte. Dann nehme ich irgendeine Excel-Liste und eine Kollegin aus dem Vertrieb tippt die ganzen Daten in die Excel-Liste ein, dann habe ich die hier physisch auf dem Server liegen. Und da kommen dann natürlich viele Aspekte mit rein zum Thema Datensicherheit, Zutrittsmöglichkeiten, regelmäßige Updates, physischer Schutz, virtueller Schutz, das sind dann viele Aspekte, wo sich wenige Gedanken drüber machen und wo wir dann einfach sagen, okay, da muss sich auch keiner Gedanken drum machen, weil dafür sind wir da. Und da kann man eben dann auch...
Lass uns mal ein Beispiel bauen, Steve. Du musst mich natürlich einbremsen, wenn ich jetzt falsch bin, ja, aber nehmen wir mal so das typische Beispiel, du hast irgendeinen amerikanischen CRM-Anbieter.
Ja.
Ja, SalesPower beispielsweise, ja. Salesforce. So, jetzt nutzt du das CRM-System von Salesforce, unabhängig mal davon, ob du wirklich alle Features brauchst, die da drin sind. Aber die Daten, die du dort einträgst, die werden gehostet auf amerikanischen Servern. Die stehen halt in Nordamerika. Und damit sind sie außerhalb deines Zugriffsbereichs in physischer Form. Ne? Sie sind also auch datenschutzhoheitsrechtlich nicht im Einflussbereich der EU oder von Deutschland. Entsprechend im Zweifel ja mehr oder weniger gut den DSGVO-Anforderungen etc. pp. Und die Frage ist natürlich, wenn der Anbieter Salesforce irgendetwas in seinen AGBs oder in seinen Zugangsvoraussetzungen ändert, musst du das halt akzeptieren. ob du das willst oder nicht. Ja, also Datenhoheit, Datenverwertbarkeit etc. Das siehst du ja zum Beispiel, machen wir es mal anderes Beispiel, Facebook. Ja, mit WhatsApp, ja, wie viele Fotos, die du bei WhatsApp gepostet hast oder die du bei WhatsApp verschickt hast, sind jetzt deine. Ja, Urheberrecht oder sonst irgendetwas. Ja, also wie schnell sind plötzlich deine Daten nicht mehr deine? Oder zumindest bist du nicht mehr alleine der Inhaber und Besitzer oder von den Daten oder hast die Verwertungsmöglichkeit dafür. Ist das im Unternehmenssegment ein Riesenthema oder ist es tatsächlich so, dass mittlerweile selbst Anbieter außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa dieselben datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten müssen und umsetzen, wie das in Deutschland der Fall wäre, wenn deine Serverfarm hier steht?
Das ist ein sehr schwieriges Thema und ein sehr großes Thema. Es hängt zum einen von der Unternehmensgröße, von der Inhaberstruktur und vom Führungsstil ab. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Daten, die ich in meinem Unternehmen angesammelt habe im Laufe der Zeit, sollten auch meine Daten bleiben. Jetzt gibt es glücklicherweise ja die DSGVO, Fluch und Segen zugleich, die ja relativ viel Recht über die eigenen Daten gibt. Und das ist ja auch mit einer der größten Vorteile, warum viele europäische und vor allem da eben auch deutsche Hosting-Anbieter sich so entsprechend auch in dem Bereich positioniert haben. Das Problem ist natürlich, also ich kenne unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Aussagen. Kunde A sagt beispielsweise, es ist mir doch egal, dass die meine Kundendaten kennen, was sollen die damit machen? Da müsste sich ja irgendeiner hinsetzen und müsste sich da wirklich aktiv dann auch die Daten anschauen und die weiterverwenden. Und der andere sagt halt wiederum, nein, das sind meine Daten, die möchte ich nicht rausgeben. Und das ist wirklich eigentlich mit immer einer der Top-Themen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen. Und ich würde sagen, über 90% der Gespräche, die ich über das Thema Datenschutz und Serverstandort Europa führe, ist es eigentlich sogar eine feste Voraussetzung, dass die Server in Deutschland stehen.
Wenn der Kunde verstanden hat, welche Bedeutung das hat. Das würde ich jetzt mal voraussetzen. Ja, also
ja. Ich habe durchaus auch Kunden, die haben da sage ich ganz offen, die sagen dann, Steve, ich weiß nicht, was das bedeutet oder wie tief die Auswirkungen sind, ob die Daten jetzt in Amerika oder in Deutschland liegen. Aber ich möchte, dass die hier in der Nähe sind und dass ich ein gutes Gefühl dabei habe, die Daten nicht irgendwo ins Ausland zu geben. Die verstehen dann nicht genau, wie das technisch abläuft, wo die Daten dann auch wirklich physisch liegen. Aber die haben einfach ein Gefühl, dass sie sagen, nee, ich fühle mich wohler damit, wenn ich weiß, dass es in Deutschland ist.
Okay. Jetzt springen wir mal in der Entwicklung dieser ganzen Systematik in die nächste Stufe. Ne? Sagen wir mal, du hast jetzt dafür gesorgt, dass deine Daten auf einem deutschen Server liegen. Ja, du hast ja einen deutschen Serveranbieter gesucht. Du weißt, deine Daten sind hier vor Ort, sie sind verfügbar, obwohl die räumliche, ich sag's mal, Nähe eigentlich kaum eine Rolle spielt bei der Geschwindigkeit der, ich sag's mal, des Datennetzes heutzutage. Aber du bist zumindest safe, sie sind hier. Ja, also ja. Egal, ob da irgendwie in Nordamerika irgendeine Company gehackt wird oder sonst irgendwas, dir passiert das jetzt hier nicht oder zumindest wenn, dann auf deutschem Gebiet, ja, in dieser Serverform. Jetzt gibt es ja im Prinzip viele Unternehmen, die, ich sag mal zum Beispiel eben über ihre Website oder über Landingpages extrem viel Traffic abbilden. Ja, also ich sag's mal, gerade ein E-Commerce-Store, ja, der jetzt beispielsweise viele Online-Produkte oder Produkte auf dem Online-Weg verkauft, wo du, nehmen wir mal Amazon, ne? Du hast Amazon, ist zwar kein deutsches Unternehmen, aber die haben halt ihre Amazon-Seite und jetzt machen die ihren Black Friday und am Black Friday rennen weltweit Millionen von Menschen denen online die Bude ein. Ja, und surfen dort auf dieser Seite.
Ja.
Jetzt ist das ja eine Belastung. Es ist ja eine Rechenleistungsbelastung für so eine Seite, ja, die dann plötzlich funktioniert. Also die muss ja funktionieren, die muss auch Millionen von Nutzern gleichzeitig aushalten.
Absolut, ja.
Ist das ein Thema für viele Unternehmen oder überhaupt für Unternehmen, dass die Website selbst eine gewisse Stabilität haben muss, insbesondere wenn sie temporär oder dauerhaft in einem Wachstumsprozess beispielsweise jetzt von einer höheren Frequenz sozusagen und Nutzerfrequenz betroffen ist?
Absolut. Du kommst gar nicht drum herum, dir darum Gedanken zu machen. Natürlich ist das eine Thema die Auslastung, aber du hast auch ganz viele andere Faktoren. Nehmen wir mal beispielsweise die Geschwindigkeit. Je länger dein Shop lädt, desto mehr Kunden springen ab, weil die unzufrieden sind, wenn die lange warten müssen. So, und da kommt dann, und Google bewertet das auch ganz schlecht für deren Google-Bewertungen. Also da muss man dann schon viel Geld in Werbung stecken, um das wieder auszugleichen. Aber allein diese Geschwindigkeit, da macht das wirklich schon aus, ob ich den Server bei mir zu Hause stehen habe, wo ich eventuell deutlich längere Latenzen habe, als wenn ich irgendwo ein Rechenzentrum habe, was in der Nähe von Knotenpunkt in Frankfurt beispielsweise ist. Mhm. Die Server-Hochburg in Deutschland ist ja Frankfurt am Main. Da gibt es unterschiedliche Internetknotenpunkte und je nachdem, wo das Rechenzentrum auch in Frankfurt gelegen ist, gibt es auch Unterschiede in der Geschwindigkeit. So, und da fängt das Ganze ja schon mit an. Der Shop muss schnell sein, er muss permanent online sein, weil wenn der Nutzer auf, noch schlimmer, man hat Werbung geschaltet, dann geht der Nutzer auf die Seite und die Seite funktioniert nicht, hat man erstens das Geld für die Werbung in Sand gesetzt und zweitens den Kunden verloren, weil der wird nicht wiederkommen. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Server muss stabil laufen, also der muss 24/7 erreichbar sein. Er muss performant sein. Er muss sicher sein, weil die Kunden ihre Daten eingeben, erwarten natürlich auch gerade DSGVO-mäßig, dass die Daten geschützt sind. Also nicht, dass sich der Nächste anmelden kann und sieht auf einmal die Kundendaten von wen anders oder noch besser alle Kundendaten. Also das ist ein sehr komplexes Thema, wo sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte ineinander greifen und wo man auch sehr intensiv sich mit beschäftigen sollte, wenn man gerade in diesem E-Commerce-Bereich unterwegs ist.
Ich muss jetzt gerade so schmunzeln. Es gibt ja so Werbeanbieter, die hier, weißt du, so manchmal mit ihren digitalen Produkten zum Superschleuder-Sonderpreis da irgendwie eine riesen Werbung machen und danach eine E-Mail rausschicken an alle ihre Kunden. Sorry, wir hatten so einen Ansturm auf die Website, die ist zeitweise zusammengebrochen. Wir verlängern das Angebot jetzt nochmal um, keine Ahnung, weitere 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, aber ja. Gibt es ja immer mal wieder. Und jetzt mit dieser Podcast-Folge würde ich mir die Frage stellen, okay, mein Freund, also ich habe jetzt, ich sag's mal, zwei Gedanken dazu. Ja? Gedanke Nummer eins ist, wieso hast du deine verdammten Hausaufgaben nicht gemacht und für die Zeit, während du so eine Werbung schaltest, die Serverkapazitäten so erweitert, dass es wirklich einen uneingeschränkten Zugang für alle Interessierten gibt? Oder das ist einfach nur eine beschissene Marketingmasche, um im Prinzip weiter den Menschen weiterhin irgendwie für die nächsten 24 Stunden dann doch noch ein paar Euro aus der Tasche zu ziehen. Ja, also das als Argument für die Verlängerung von irgendeiner Werbeaktion zu nutzen, ist eigentlich nicht so der cleverste Schachzug, wenn man weiß, was es bedeutet, dass du für, ja, ich sag's mal, die Zeit nach einer Werbephase ja, davon ausgehst, dass du einen hohen Ansturm auf deiner Website hast. Oder bin ich da auf dem falschen Weg?
Absolut. Also ich sehe es genauso. Mir sind zeitgleich die gleichen Gedanken gekommen. Ich finde das eher, ja, es mag mit Sicherheit irgendwo ein Marketinginstrument sein, aber für mich wäre den Blick, den ich nach draußen raussende, wäre eher negativ, weil A, entweder ja, völlig richtig, ich will nur Werbung machen und das ist eine Werbemasche von mir, oder B, was ja noch viel schlimmer ist, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Damit hast du Nagel sehr gut auf den Kopf getroffen, das passt.
Okay. Aber wie gehe ich denn jetzt als Unternehmen damit um? Also nehmen wir mal das Beispiel, du hast jetzt wirklich irgendwie, ja, bleiben wir mal so ein bisschen in der digitalen Welt, du machst jetzt irgendwie einen coolen Produktlaunch, du arbeitest wirklich so ein halbes Jahr auf einen bestimmten Produktlaunch hin, du machst das mit großen, ich sag mal, Fahnen und Trompeten, veröffentlichst du am, keine Ahnung, 1. November irgendein Produkt. Wie kalkulierst du dann in diesem Moment eigentlich die zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Serverkapazitäten, um sicherzustellen, dass deine Kunden eben nicht so eine miese Erfahrung machen? Und vor allen Dingen, wenn du dann, ich sag mal, vorplanst und kalkulierst, über was für einen Zeitraum während die Werbung läuft und welchen Zeitraum nach der Werbung muss ich denn weitere Serverkapazitäten in einer angemessenen Größenordnung vorhalten, damit ich eben gar nicht erst, ich sag mal, im Markt durch so eine Erfahrung meiner Kunden wieder in Misskredit gebracht werde. Kann man das kalkulieren? Sind die Nutzungsfrequenzen von Serverkapazitäten flexibel verhandelbar? Sind die vereinbar, dass du sagst, okay, für 2 Monate brauche ich jetzt die und die Menge an Kapazität und dann geht das wieder runter? Wie muss ich mir als Unternehmen sowas vorstellen?
Im Grunde hast du 3 Möglichkeiten. Einfach, mittel und schwer. Der einfachste Weg ist, du kommst zu uns, sagst uns, das und das habe ich vor, kümmert euch bitte darum, dass im Hintergrund das alles läuft und du kriegst eine voll skalierbare, flexible, auf dich angepasste Lösung, sodass du dich um diesen Bereich überhaupt nicht kümmern brauchst. Du kriegst die Seite zur Verfügung gestellt, du kümmerst dich um den Inhalt, du kümmerst dich um die Werbegeschichten und wir kümmern uns darum, dass die Server laufen, dass ausreichend Rechenzentrumspower da ist, dass die Geschwindigkeit passt, dass das Ganze abgesichert ist. Das ist der ganz einfache Weg. Der mittlere Weg ist, du setzt dich da mit auseinander, schaust im Internet nach Vergleichswerten, machst selbst vielleicht auch mal ein paar Tests, indem du dir einen Server mietest und dann da mal ein bisschen Power drauf gibst, um zu gucken, wie reagiert der Server. Und dann baust du dir deine eigene kleine Farm zusammen, die du dann selbst eigenständig skalieren kannst, bist du aber nicht so flexibel. Und das wäre natürlich dann auch noch ein bisschen irgendwo der Punkt, wo du das eigentlich von der Kapazität und von dem Know-how besser auf mehrere Schultern auslagern solltest. Das heißt, du brauchst irgendwo ein kleines IT-Team im Hintergrund. Und der ganz schwere Weg ist natürlich schwer in dem Sinne, weil es vor allem viel Geld kostet. Du kaufst einfach einen richtig dicken Server und noch einen dicken Server und noch einen dicken Server, schaltest die zusammen und hast einfach permanent viel zu viel Power, was überhaupt nicht abgestimmt ist. Das sind so die 3 Möglichkeiten, die ich in dem Bereich sehe.
Okay, also die dritte Variante, das klingt jetzt irgendwie so nach wirtschaftlichen Selbstmord. Ja, also ich investiere einen Haufen Geld in irgendwelche Server, die ich am Ende von ihrer Kapazität und Leistung her überhaupt nicht brauche. Ja. Das zweite, ich mache es selber. Oder ich suche mir halt einen Anbieter, der das für mich einmal schlank organisiert und mir damit im Prinzip auch eine auf meinen Bedarf angepasste Nutzermöglichkeit einrichtet. Ja, so habe ich das jetzt verstanden. Ist das, was ihr macht?
Ja? Richtig, ja.
Okay. Was sind das so für typische Branchen, die dann so eine Leistung nutzen, wie ihr die zum Beispiel anbietet?
Vom Prinzip ist es ziemlich durchwachsen. Also dadurch, dass die ganze Wirtschaft ja deutlich digitaler wird, gibt es auch immer mehr Anforderungen an Cloud-Systeme. Sei es ein einfaches Unternehmen, was die Daten künftig nicht mehr in einem Server in der Firma gespeichert haben möchte, sondern auf einem Server in der Cloud, der sicher ist, wo nur die draufkommen, aber auch skalierbar. Das reicht quasi vom kleinen Unternehmen, Handwerksunternehmen, kleinen Dienstleister bis hin zu großen Unternehmensgruppen, kleine mittelständische Unternehmen, die interne Anwendungen, externe Anwendungen, Websites, Shopsysteme entsprechend anbieten. Also es fängt wirklich schon bei einem kleinen Unternehmen an, wo man sich damit beschäftigt, welche Dienste nutze ich eigentlich selbst? Brauche ich dafür ein Serversystem in der Firma oder kann ich auch in die Cloud gehen? Telefonanlage ist ein gutes Beispiel. Und das greift eigentlich auf jedes Unternehmen, weil jedes Unternehmen braucht im Idealfall eine ordentliche Telefonanlage, ordentliche Website, ordentlich abgestimmtes Cloud-System zum Austausch eigener Dateien, eventuell noch irgendwo ein kleines ERP-System, was in der Cloud läuft, ein kleines CRM-System, was in der Cloud läuft. Also das fängt wirklich bei einem kleinen Unternehmen an und deswegen ist es eigentlich schwierig zu sagen, welche Branche das wirklich explizit anspricht.
Okay. Aber eins ist klar, also Datensicherheit, Datenverwaltung, wenn man das jetzt so nennen will, wird zumindest ab dem Moment für ein Unternehmen immer relevant, egal in welcher Branche, wenn die zu verarbeitende Datenmenge und die mit den Daten auch, ich sag's mal, gewollte Nutzeroption oder die Nutzungsmöglichkeiten der Daten über das händische System hinausgehen.
Ja, das passt von der Aussage.
Also die Excel-Liste beispielsweise, die du vorhin angesprochen hast.
Ja, Klassiker findet man noch in sehr vielen Unternehmen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich will jetzt gar nicht diesen Begriff Digitalisierung permanent strapazieren, aber es ist natürlich schon eine Frage, wo verwalte ich meine Daten? Ja, ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, die, ja, ich sag mal, ähnliche Lösungen anbieten, aber da geht es mehr um das Thema, ich sag mal, Datenstrukturierung. Und der sagte auch, also das größte Problem in Unternehmen ist ja beispielsweise, du hast, ich sag's mal, 5 verschiedene Mitarbeiter an 5 verschiedenen Standorten, alle sind für Vertrieb verantwortlich, jeder hat seine eigene Excel-Liste, die ist unterschiedlich strukturiert. Da gibt's nicht immer irgendwie sowas wie so eine Art White Paper, was alle einzeln nutzen können und dann trotzdem auf dieselbe Art der Qualität ausgefüllt wird. Ja, und wenn die das Unternehmen verlassen, dann sind die Daten auch weg. Und niemand speichert die wirklich an einem zentralen Ort, wo alle drauf Zugriff haben. Und dann vielleicht noch der eine in Apple,
Numbers, Apple? Numbers, ja.
In Apple Numbers, der andere in Excel, ne? Also das gibt ja da unterschiedlichste Qualitäten. Und das ist die größte Schwierigkeit, dass ein Unternehmen unternehmensrelevante Informationen oftmals nicht sinnvoll und gut genug strukturiert hat, sie alle an einem Platz liegen. Ja, sodass beispielsweise auch das Onboarding neuer Mitarbeiter zum Beispiel im Durchführen durch interne Prozesse, ne, so diese typischen Onboarding, ich sag mal, Zeiten, die du brauchst, um vielleicht auch die Infrastruktur eines Unternehmens zu verstehen und so weiter, dass all die ganzen Dinge natürlich, ich sag mal, oftmals sehr heterogen verteilt sind. Und da fängt ja schon mal an, die Riesensauerei. Ne? Da komme ich ja vom Regen in die Traufe. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass ich weiß, okay, erstens, alle meine Daten sind auf einer Plattform zusammengeführt. Zweitens, sie sind sinnvoll strukturiert. Drittens, sie sind sicher. Und viertens, vor allen Dingen die Nutzer, das ist mal die Möglichkeit, diese Daten auch zu erweitern, diese Daten regelmäßig zu nutzen, sie zu entwickeln, ist durch die entsprechende Qualität der Serverkapazität gewährleistet.
Richtig. Du hast auch noch einen sehr spannenden Punkt angesprochen, ist nämlich das Onboarding neuer Mitarbeiter. Ich sehe darüber hinaus sogar noch einen weiteren Punkt, ist nämlich die Bedienerfreundlichkeit. Du brauchst ja nicht nur eine Excel-Liste oder eine Numbers-Liste, wo du eine gewisse Struktur vorgibst, sondern du musst ja auch darauf achten, dass die Mitarbeiter jetzt nicht vor Freude hüpfen, wenn sie die Software bedienen, aber dass sie so einfach zu bedienen ist, dass sie keinen inneren Groll gegen diese Software entwickeln. Und dass sie jederzeit darauf zugreifen können, sei es eben kurz auf dem Handy einen neuen Kontakt angelegt oder eben am PC ordentlich nacherfassen, wenn man vom Vertriebstermin kommt. Dieses User Interface, das Human Design, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der auch immer mehr wird in den letzten Jahren.
Absolut, kann ich nur zustimmen. Jetzt mal eine Frage zum Erfolg eures Unternehmens. Wir haben ja gerade festgestellt, der Bedarf an solchen Lösungen wird immer größer. Viele Unternehmen, glaube ich, weigern sich immer noch vehement mit diesen Themen da irgendwie Frieden zu schließen. Wo liegen eigentlich so im Moment, wenn ihr mal so auf den Markt guckt, so die größten Herausforderungen in eurer Branche, wenn es darum geht, dieses Geschäft verständlich beim Kunden zu platzieren, beziehungsweise Unternehmen eben wirklich von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich mit solchen Lösungen auseinanderzusetzen?
Ja, es ist natürlich immer noch dieses klassische, ich möchte meine Daten nicht rausgeben. Also das haben wir wirklich viel in der Diskussion, wo man sich dann schwer tut, uns in die Betreuung mit einzuweihen oder unsere Systeme auszuwählen, weil es einfach immer noch gerade in Unternehmen, die deutlich länger am Markt sind, also so junge Startups, die sind relativ modern, die wissen Cloud, das ist die Zukunft, da gehen die alle sofort hin. Aber Unternehmen, was vielleicht schon 100, 200 Jahre existiert, die haben ihre eigene Serverinfrastruktur im Haus, die wollen nichts in die Cloud rausgeben. Für die ist das einfach noch so ein Hoheitsgedanke. Loszulassen. Das ist mit einer der größten Herausforderungen. Dann ist auch relativ häufig die Frage, warum können wir das nicht einfach selbst machen? Warum brauchen wir dann Anbieter wie Dreamsoft für? Weil dann da relativ schwierig auch das Verständnis im Thema IT-Security ist. Also wir bieten ja nicht nur an, dass wir uns darum kümmern, dass die Server 24/7 erreichbar sind, sondern wir kümmern uns ja auch darum, dass diese abgesichert sind. Mittlerweile ist es ja so, dass es im Internet überhaupt nicht mehr schwer ist, irgendwelche Systeme anzugreifen. Also es ist ja wirklich sehr leicht, sei es über Brute Force oder DDoS, es gibt ja unterschiedliche Attacken, die man da auf Serversysteme zugreifen kann. Und wenn man da dann keine Sicherheitsmaßnahmen ergreift, wird man relativ schnell Opfer von sowas und dann geht es dann auch wieder an die Daten, die da auf dem System gespeichert sind. Und da eben auch das Verständnis dann bei dem Kunden zu wecken und zu sagen, hast du dir da schon mal wirklich Gedanken drüber gemacht? Siehst du das Risiko, was dabei besteht? Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, die ich so aktuell sehe.
Okay, jetzt stelle ich dir mal eine Frage in der Hoffnung, dass du sie beantworten kannst. jetzt habe ich meine Daten bei einem Unternehmen hinterlegt. Ne? Also die nutzen meine Daten. Ich bin da im Zweifel auch ein dauerhafter Kunde. Das heißt also, für die gibt es jetzt keinen Grund, meine Daten in irgendeiner Form zu löschen. Ja? Mhm. Jetzt wird dieses Datensystem, dieser Server, den die selber nutzen oder wie auch immer, ja, wird der gehackt und andere, also die Hacker hätten jetzt Zugriff auf meine persönlichen Daten und verwenden die in irgendeiner Weise. Mhm. Und ich erleide dadurch als Kunde einen Schaden. Mhm. Ja, als Individuum, als Person. Ja. Ist dann das Unternehmen, was die Datenhoheit über meine Daten hatte, in irgendeiner Form in der Haftung, wenn nachweisbar ist, dass die sich nicht um Datensicherheit bemüht haben?
Absolut. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig rechtlich beurteilen, weil ich einfach kein Rechtsanwalt bin. Aber es gibt ja eben die DSGVO, wo jeder Anbieter Vorkehrungen zu treffen hat, dass gerade das nicht der Fall ist. Der Anbieter muss sich ja sofort informieren, deine Daten sind geklaut worden, ändere bitte alle Passwörter, die und die Informationen sind gestohlen worden, dass du selbst als Endkunde dann proaktiv hingehen kannst und sagen kannst, oh, ich habe da meine PayPal-Zugangsdaten hinterlegt, ich melde mich bei PayPal an und ändere die Zugangsdaten. Du kannst aber auch natürlich dann entsprechend zivilrechtlich gegen das Unternehmen vorgehen und Schadensersatz fordern. Bis hin zu, es gibt ja Datenschutzbehörden, dich an die Datenschutzbehörden zu wenden, die dann natürlich auch mit entsprechenden Strafzahlungen an den Anbieter rantreten. Gerade das vernachlässigen ja viele, die, also sagen wir jetzt mal, du bietest dir einen einfachen kleinen Server, weil du denkst ja, ich brauche jetzt nicht viel Geld bezahlen, ich mache da eben selbst meinen kleinen Online-Shop drauf und dann geht irgendjemand hin, hackt diesen Online-Shop und mit den Daten, also mit beispielsweise deinen Daten, wird dann woanders Unfug getrieben und dir entsteht ein Schaden daraus. Dann ist es natürlich so, dass der Anbieter hätte dafür Sorge tragen müssen, dass keiner an die Daten drankommt und dementsprechend begibt er sich da auch ein ziemlich großes Haftungsrisiko.
Okay, also das ist jetzt mal ein Signal und eine Info, die ich nochmal zusammenfassen will für alle da draußen, die mit Kundendaten hantieren. Achtet bitte darauf, dass die Kundendaten sicher sind, damit ihr nicht in irgendein Haftungsrisiko reinlauft. Und Unternehmen wie Dreamsoft, jetzt hier von Steve, können dabei helfen, diese Art von Sicherheit darzustellen und euch sozusagen da bestmöglich gegen solche Angriffe abzusichern. Ja, also das ist, glaube ich, in einer Zeit, wo Daten und Informationen die Währung sind, in der praktisch alles darstellbar ist, glaube ich, eine der wichtigsten Informationen und eine der wichtigsten Verantwortungen, die du als Unternehmer heutzutage hast. Steve, mal so eine Frage, wir nähern uns ja fast dem Ende. Wie muss ich mir einen Vertrieb in eurem Unternehmen vorstellen? Ja, also ihr bietet ja nun eine Dienstleistung an, die jetzt nicht, sage mal, so plain vanilla ist. Ja, das ist ja häufig individuell auf den Kundenbedarf abgestimmt. Wie gewinnt ihr eure Kunden aktuell?
Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage, weil da habe ich mich mit meinem Team auch in den letzten Monaten sehr häufig drüber zu beraten. Wir haben ja wir haben Server-Provider als Webhosting-Plattform, wo jeder sich eben registrieren kann und sein gewünschtes Produkt halt entsprechend beziehen kann. Wenn man da entsprechende Know-how mitbringt, ist es sogar relativ einfach und von den Preisen auch her recht fair. Unser Problem ist ja, dass das Problem bei den Kunden häufig, entweder ist es gerade akut, man ist gehackt worden, oder die Systeme sind offline, wo wir dann relativ schnell reagieren müssen. Oder ist es ja eher eine grundsätzliche Zusatzleistung, wo der Kunde erstmal grundsätzlich das Verständnis für aufbauen muss, wie wichtig sind mir meine Daten, wie wichtig ist mir der Online-Betrieb, kann ich mir das leisten, wenn es ausfällt, kann ich mir das leisten, wenn womöglich Daten geklaut werden. Und das ist eine extrem schwierige Geschichte, was so einen Vertriebsprozess sehr umfangreich und langwierig macht. Also es ist halt nicht so, dass man irgendwo hingeht, schnappt sich ein Produkt aus dem Regal, geht zur Kasse und bezahlt, weil das ist halt ein Produkt von der Stange und das können und wollen wir einfach auch nicht, sondern wir sind wirklich individuell auf den Kunden zugeschnitten und das ist auch das, was sehr gut funktioniert. Und wie wir an unsere Kunden kommen, ist natürlich viel Kundenempfehlungen, also viele unserer Kunden empfehlen uns dann auch weiter, ja, ebenfalls befreundete Unternehmer haben und sagen, ey, das hat so gut funktioniert, mach dir da mal Gedanken drum, melde dich da mal. Kleiner Mix aus Online-Werbung, kleiner Mix natürlich auch über unser Online-Portal-Server-Provider, wo der Kunde dann natürlich erstmal sich selbst mit beschäftigt und dann merkt, oh ja, ist doch eigentlich vielleicht ein bisschen komplexer, ich brauche jetzt Unterstützung. Aber viel läuft wirklich über Networking und Kundenempfehlung.
Okay, also ihr habt noch eine Menge Luft sozusagen für eure Dienstleistungen und habt noch genügend Kapazitäten, um weitere Kunden zu verarbeiten. Und vielleicht hilft
das der Podcast so
heute natürlich auch ein kleines bisschen mit, Klarheit zu schaffen. Erstens, warum ist es wichtig, sich mit dem Thema Datensicherheit, Datensicherung und eben auch Datenhosting zu beschäftigen? Abgesehen mal davon, dass natürlich vieles dadurch im Unternehmen einfacher wird, durch einfache Zugangswege, durch eine bessere Infrastruktur, durch mehr Sicherheit für die eigenen und für die Kundendaten. Und damit natürlich auch den nächsten Schritt zu machen. Und ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber in Zeiten, wo wir oder wo ich zumindest der festen Überzeugung bin, dass kein Unternehmen mehr an dem Thema künstliche Intelligenz vorbeikommt, ja, werden natürlich auch Systeme entstehen, die die Kundendaten in-house in einer Qualität und in einer Vielseitigkeit verarbeiten können, woraus wiederum neue Produkte entstehen, neue Dienstleistungsangebote entstehen können, weil die Auswertung ergibt, dass Kunden noch mehr Interesse an zusätzlichen Lösungen haben. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass sich eine KI, wenn du die dann zum Beispiel zum Einsatz bringen willst, eben nicht aus 5 verschiedenen Portalen bedienen muss, sondern dass die einen möglichst schnellen und effizienten Zugang zu vielen Informationen hat, die erstens die Rechenleistung verkürzen und zweitens natürlich auch bestmögliche Ergebnisse generieren können. Also das mal so als Next Level, ja, was dann mit gut sortierten und gut abgelegten Kundendaten möglich ist im Sinne deiner unternehmerischen Weiterentwicklung. Ja. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Steve, aber das wäre so für mich auf jeden Fall so in der Evolution. Ja. Jetzt Hausaufgabe Nummer 1, sorge dafür, dass deine Daten optimal aufgestellt sind. Und wie verwertest du die Daten in der Zukunft zum unternehmerischen Wachstum und zur Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen? Das wären so mal so die beiden Dinge, die ich jetzt hier zusammenbringen würde.
Ja, ich sehe das genauso. Je besser ich die Daten irgendwo bereitstelle, also in der Cloud, und je optimaler die Schnittstellen und je geringer die Schnittstellen sind, also wie du schon sagtest, bei 5 Systemen ist es deutlich komplizierter, als wenn ich ein System habe und damit ein KI-System fütter, desto größer ist auch das Resultat, was ich rauskriege. Also Abhängigkeiten entdecken, Daten weiterverwenden, mehr automatisieren, das geht alles nur, je besser die Daten gepflegt sind und natürlich je besser die Systeme bereitstellen.
Also ihr da draußen, merkt euch eins, ja, sorgt dafür, dass eure Daten safe sind, sorgt dafür, dass ihr sie optimal nutzen könnt und dann sind solche Dienstleister wie Dreamsoft definitiv die richtigen Partner an eurer Seite. Das war jetzt natürlich nicht wirklich eine Werbung, ja, aber ich kann es nur betonen, weil ich aus den Gesprächen mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder sehe, wie schlampig teilweise mit Kundendaten umgegangen wird, wie wenig aus diesen Kundendaten gemacht wird, ja, um vielleicht auch mit diesen Kunden künftig doch noch auch das ein oder andere zusätzliche Geschäft zu machen. Und deswegen glaube ich, liegt die Zukunft in einer qualitativen und quantitativen Verwertbarkeit von Kundendaten, von unternehmensinternen Daten und die sollten natürlich bestmöglich gesichert und aufgehoben sein. Das mal so als Schlusssatz von meiner Seite. Lieber Steve, ich darf mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal so ein bisschen über diese Art von Anforderungen im Unternehmen zu sprechen, auch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ist das Thema Datennutzung, Datensicherheit, Datenhosting eigentlich wirklich so komplex und so schwierig? Oder naja, kann ich es leichter verstehen, wenn ich mich eben nicht mit dem Thema selbst auseinandersetze, sondern wenn ich mir einen Dienstleister dazu hole, der nichts anderes tut den ganzen Tag, als genau das für Kunden umzusetzen? Und kann natürlich nur sagen, für mich war das jetzt erst extrem wertvoll, auch nochmal den Unterschied zu erkennen zwischen, ist das mal Cloud-Lösung, Server-Lösung etc. Und wünsche dir mit deinem Unternehmen natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich bin sicher, ihr werdet eine Menge an Kunden in der Zukunft zu betreuen haben, weil die Notwendigkeit einfach gegeben ist.
Ja, vielen herzlichen Dank für das super tolle Gespräch. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant, sich da mit dir drüber auszutauschen, deine Sichtweise auch kennenzulernen. Ja, ich kann natürlich deinen Appell dann nur unterstreichen. Jeder sollte darauf achten, dass die Daten, die Systeme, die betrieben werden, sicher sind und gut betreut sind. Es geht immer mehr Richtung Digitalisierung. Es gibt das Sprichwort, Daten ist das neue Öl. Sollte sich jeder mal mit auseinandersetzen und da versuchen, den Mehrwert dann vielleicht auch irgendwo zu erkennen und weiter zu fördern.
Okay, war ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dich und euch da draußen wünsche ich jetzt einen großartigen restlichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und bis es soweit ist, bleibt gesund und bleibt erfolgreich. Bis dann. Ciao, ciao.